SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel, schönen guten Tag. Es ist kurz vor Weihnachten. Die Adventszeit war in diesem Jahr stiller, als vielen lieb war. Wegen Corona waren die Konzertsäle dicht, auch in den Kirchen wurde nichts aufgeführt. Mit Livestream-Trostpflastern versuchen auch wir vom SWR die Sehnsucht nach Konzerten zumindest ein bisschen zu stillen. Die Sehnsucht danach, Konzerte zu spielen, die kennt auch mein heutiger Gast, die Geigerin Marie-Louise Dingler aus Mannheim. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Zusammen mit Ihrem Bruder touren Sie als Violinduo The Twiolins, normalerweise ganzjährig, hier und in aller Welt. Wann und wo hatten Sie denn jetzt Ihr letztes Konzert?
Also ich glaube, das letzte war jetzt tatsächlich auch ein Livestream im Kapitol Mannheim. Das war jetzt natürlich, also ein Livestream nicht öffentlich, aber da hat man immerhin mal andere Musiker getroffen, weil das so ein Mischkonzert war. Und das letzte öffentliche Konzert,
genau, mit Publikum.
Das war im Gebrüder Buschkreis Theater in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Genau. Also das war im Oktober.
Und jetzt haben Sie ein Kinderbuch geschrieben. Hurra, wir spielen ein Konzert, heißt es. Wie kam es dazu?
Also dieses Buch, also beziehungsweise die Idee dazu hatte ich schon länger, schon fast ein Jahr oder noch länger. Aber ich habe mir immer natürlich gedacht, ja, das schreibe ich mal auf und nehme das ganze Projekt mal in Angriff, wenn mal Zeit dafür ist. Und wenn man aber so denkt, dann hat man natürlich nie Zeit dafür. Dann gibt es immer andere Sachen, die anstehen. Und als dann jetzt der Lockdown kam, dann dachte ich, ja, jetzt oder nie, weil so viel Zeit, also wirklich freie Zeit zur Verfügung, werde ich nie mehr haben. Und so ein Projekt, gerade auch wenn es zum ersten Mal macht, braucht ja doch immer ein bisschen mehr Zeit, um sich reinzufinden, um zu recherchieren und das Ganze zu erfassen. Und dann habe ich mich einfach im ersten Lockdown hingesetzt und die Geschichte niedergeschrieben.
Und dieses Buch, das gucken wir uns gleich noch genauer an, hier in SWR 2 Tandem mit Marie-Louise Dingler. Und natürlich sprechen wir in dieser Stunde auch noch darüber, welche Rolle Musik in Ihrem Leben spielt, wie Sie mit Ihrem Bruder zum erfolgreichen Violinduo The Twiolins zusammengewachsen sind und was Sie am meisten vermissen, wenn Sie, wie in diesem Jahr schon so oft, keine Konzerte spielen können. Die Geigerin Marie-Louise Dingler ist bei uns hier in SWR 2 Tandem. Normalerweise spielt sie jedes Jahr viele Konzerte im Duo mit ihrem Bruder. Zusammen sind sie The Twiolins, zwei Violinen, eine eher seltene Paarung in der klassischen Musik. 2020 ist wegen Corona alles anders. Es finden kaum Konzerte statt. Frau Dingler, Sie haben die konzertfreie Zeit kreativ genutzt und ein Kinderbuch geschrieben, in Eigenregie verlegt und gedruckt. Gerade ist es rausgekommen. Hurra, wir spielen ein Konzert, heißt es. Die Helden darin sind ein Violine spielender Igel und ein Mandoline spielendes Eichhörnchen. Erklären Sie uns kurz, warum Igel und Eichhörnchen, warum Violine, Mandoline?
Also ich hatte zumindest vorher so die Handlung grob im Kopf, also dass zwei Freunde eben ein Instrument spielen und dann ein Konzert geben wollen und dann eben auf dieses Abenteuer gehen. Und wenn man dann sich hinsetzt und das niederschreiben möchte, dann werden die Bilder ja auch genauer oder manifestieren sich so vom inneren Auge. Und da wurden es dann einfach auch erstmal Tierchen und dann eben auch Igel und Eichhörnchen. Also genauer kann ich den kreativen Prozess jetzt auch nicht beschreiben. Wegen der Instrumente, also die Geschichte lehnt sich natürlich auch an den Erlebnissen von mir und meinem Bruder an. Aber ich wollte jetzt auch nicht so ganz platt einfach nur dann zwei Geigen nehmen, sondern auch natürlich so einen ganz kleinen pädagogischen Effekt mit reinbringen und die Mandoline bekannt machen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass eben viele Kinder dieses Instrument gar nicht kennen. Mein Buch richtet sich ja an Kinder bis zur ersten Klasse und da sollte man dann auch schon so langsam mal wissen, was eine Mandoline ist.
Einfach was dazulernen.
Genau, einfach noch eine kleine Anregung, noch die Instrumente kennenzulernen.
Was die beiden verbindet und was sie vorhaben, das skizzieren sie am Anfang des Textes. Vielleicht nehmen sie uns einfach mal mit. Wir lehnen uns für einen Moment zurück, ich hier mit meinem Tee, und wir hören einfach zu.
Hurra, wir spielen ein Konzert. Es waren einmal ein kleiner Igel und ein kleines Eichhörnchen. Die lebten im Wald und waren schon ganz lange ganz wunderbar befreundet. Sie waren die allerbesten Freunde und konnten sich den ganzen Tag zusammen kaputt lachen. Oder nachts in die Sterne schauen und sich die tollsten Geschichten dazu ausdenken. Sie trösteten sich, wenn einer traurig war, und freuten sich, wenn einer ganz viel Glück gehabt hatte. Das Besondere an ihrer Freundschaft aber war, dass sie zusammen Musik machen konnten. Ja, stellt euch vor, der Igel konnte Geige spielen und das Eichhörnchen Mandoline. Sie trafen sich fast jeden Tag und spielten sich die schönsten Melodien vor. So Sogar Tonleitern übten sie gemeinsam, denn das machte zusammen viel mehr Spaß. Ihre Finger wurden immer flinker und sie spielten immer besser zusammen. Eines Nachmittags, als sie schon wieder über eine Stunde gespielt hatten, sagte das Eichhörnchen: »Du, Igel, wir spielen so gut zusammen. Unsere Musik klingt immer schöner. Wollen wir nicht ein Konzert geben?« Der Igel antwortete: »Du meinst so ein richtiges Konzert? Vor anderen Leuten?« »Ja«, sagte das Eichhörnchen. »Unsere Melodien sind so wunderbar. Das müssen wir doch mit den anderen teilen.«
»Ja, du hast recht«, stimmte der Igel zu. »Das ist eine tolle Idee. Auch wenn mich das ein bisschen nervös macht. Was ist, wenn ich falsch spiele? Oder mir ein Ton nicht mehr einfällt?«
»Das macht doch nichts«, sagte das Eichhörnchen. »Ich bin doch auch noch da und spiele so lange weiter, bis dir wieder etwas einfällt.«
»Das klingt gut. Dann traue ich mich«, sagte der Igel ganz beruhigt. »Aber wie gibt man denn überhaupt ein Konzert?«
Aber wie gibt man denn überhaupt ein Konzert? Die beiden kriegen es hin. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Es wird ein Konzert geben, aber sie müssen für ihr schönes Projekt einige Widerstände überwinden. Kennen Sie das auch?
Ja, natürlich. Ich glaube, das kennt jeder Musiker oder auch ja, jeder Selbstständige, der sich auf den Weg macht, ein eigenes Projekt quasi auf die Bühne oder auf den Markt zu bringen.
Und so war das auch bei Ihnen, bei den Twilins?
Ja, also gerade bei uns vielleicht so explizit, wie es im Buch steht. Also ich schreibe da wirklich über eigene Erlebnisse. Also man kann es natürlich nicht ganz genau vergleichen, wie es jetzt im Buch ist, aber so im wahren Leben spielt sich das ungefähr so ab. Also wir haben studiert, haben beschlossen, dass wir uns als Duo quasi selbstständig machen möchten und mit diesem Ensemble auftreten wollen. Und ich habe so unsere erste Bewerbungs-E-Mail zusammengestellt, ne, habe Veranstalteradressen gesucht und habe so zusammengestellt, was wir schon hatten, ein bisschen Text, Fotos, vielleicht ein Hörbeispiel, ich weiß es nicht mehr genau. Und habe diese Mails dann rumgeschickt. Und dann kamen zum Teil ganz, ganz harsche Rückmeldungen oder auch Ablehnungen, auch am Telefon. Also ich habe dann auch versucht anzurufen. Also das ist ganz normal, dass das passiert. Aber es ist auch natürlich erstmal schwierig zu verkraften, also dass man erstmal abgelehnt wird. Und dazu kam dann unsere Besetzung, die ja auch in der Klassik nicht so üblich ist. Die wurde auch erstmal ganz stark abgelehnt. Da war viel Misstrauen, ob das denn ausreicht vom Klang her und ob unser Programm dann abendfüllend ist und lauter solche Fragen, die aber auch jedem jungen Musiker erstmal entgegengebracht werden. Und das waren so die Erlebnisse, die wir am Anfang hatten.
Die Widerstände, die Sie überwunden haben.
Genau.
Es steckt noch einiges drin in dem Abschnitt, den Sie uns vorgelesen haben. Die beiden spielen sich gegenseitig Musik vor, sie üben gemeinsam, gerade die mühseligen Sachen, Tonleitern erwähnen Sie. Ist das das A und O beim Lernen eines Instruments, dass man echte Mitstreiter findet?
Auf jeden Fall. Ich glaube, so überhaupt das Erleben mit anderen Musikern bringt einen dazu, dann auch wirklich sein Instrument weiter zu üben und zu perfektionieren und dann vielleicht auch als berufliche Laufbahn einzuschlagen oder auch als ambitionierter Hobbymusiker dabei zu bleiben. Bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten natürlich erstmal unsere Mutter, die mit uns zusammen geübt hat und uns an die Musik überhaupt herangeführt hat. Aber das trägt ja immer nur so den ersten Teil der Kindheit, sag ich mal. Und dann wurden wir so mit 12, 13 im Landesjugendorchester angemeldet. Ich hatte damals noch gar keine Ahnung, was das überhaupt ist, was das überhaupt bedeutet, auch im Orchester zu spielen. Ich hatte da vorher wenig Erfahrung in meiner Umgebung. Und ich kam dann dahin. Ich hatte natürlich auch überhaupt gar nicht geübt und saß dann plötzlich unter ungefähr 100 anderen Jugendlichen, die in meinen Augen ihr Instrument alle perfekt beherrscht haben, die alle perfekt geübt hatten und auch total begeistert waren von klassischer Musik. Und das war so der zündende Moment in meinem Leben und ich glaube von meinem Bruder auch, weil als ich dann nach Hause kam, ab dem Moment habe ich jeden Tag 2 Stunden geübt.
Und dann beschreiben Sie später im Buch die Vorbereitungen fürs Konzert, das Einspielen und schließlich das schöne Gefühl, diese Musik zu teilen. Bald schlugen alle Herzen im selben Takt, schreiben Sie. Können Sie sich erinnern, wann Sie dieses Gefühl zum ersten Mal hatten?
Zum ersten Mal vielleicht nicht mehr so genau, aber ich kann immer noch sagen, dass ich das immer wieder spüre, wenn wir auf der Bühne sind. Also ich glaube, so die ersten Auftrittsjahre, also sowohl als Teenager als auch Student, überwiegt auch immer noch sehr die Nervosität und auch der Druck, alles abzuliefern, was man so möchte. Und ich glaube jetzt so in den letzten Jahren, wo einfach so viel Routine dann auch dazu kommt, dass man auch jetzt nicht mehr dauernd aufpassen muss, ob man jetzt richtig spielt und zusammenspielt, dass man so ein bisschen sich auch rausnehmen kann innerlich und in den Raum spüren kann. Da spüre ich das immer, dass auch alle Leute dabei sind und mit einem fühlen oder das eben genießen. Also das spürt man ganz, ganz arg und es ist für mich immer ein tolles Gefühl, immer wieder.
Sie haben es gerade schon angesprochen, wie Ihre Mutter Sie an die Musik herangeführt hat. Sie sind in einer Musikerfamilie aufgewachsen, in der Pfalz, in Bockenheim und Grünstadt. Ihr Großvater war Kapellmeister, Ihre Mutter Kantorin und Cembalistin. War da das gemeinsame Spielen von Anfang an eine Selbstverständlichkeit?
Also mit unserer Mutter auf jeden Fall. Also mein Großvater, das war leider noch nicht möglich, weil da waren wir noch dann zu klein, da war auch große räumliche Entfernung dabei. Aber mit unserer Mutter haben wir von Anfang an zusammen auch gespielt und vor allem sie hat mit uns geübt. Also sie hat sich wirklich einfach daneben gesetzt und am Klavier die Töne gespielt. Und so wie es aber auch möglich war, so die ersten Lieder zu spielen, die ersten Stückchen hat sie uns begleitet und auch die ersten Hauskonzerte veranstaltet. Und also wir haben ganz viel zusammen gespielt. Das war auch quasi so ihre Initiative, dass wir beide Geige spielen, damit sie quasi mit uns zusammenspielen können oder dass wir zu dritt spielen können und eben nicht einer Klavier, weil dann kann man höchstens zweihändig oder wir alle Klavier, weil dann hätten wir höchstens zweihändig spielen können. Ne? Und so hatten wir quasi gleich von Anfang an ein kleines Trio auch.
Was gibt Ihnen persönlich dieses gemeinsame Musizieren heute?
Gute Frage. Also mir macht es einfach immer wieder Spaß, mit meinem Bruder zusammenzuspielen, weil er ist auch so vom Typ her einfach eine ganz andere Art von Geiger. Also er, wie er so die Saite anstreicht, also so sein inneres Gefühl, seine Musikalität ist doch immer wieder anders, obwohl ich es auch eigentlich ja schon kennen müsste, aber ich finde es immer wieder toll, das zu hören. Auch nach all den Jahren unterrichten wir uns ja gegenseitig immer wieder ein bisschen, also helfen uns oder sagen, hier, hör mal, da spielst du doch ein bisschen falsch oder ein bisschen daneben. Also wir müssen uns auch immer wieder korrigieren. Das macht es natürlich auch immer wieder spannend, lässt dann auch nicht durchhängen. Ja, also ich finde auch, aber trotzdem auch diese Eingespieltheit, dass man sich eben dann auf der Bühne aufeinander verlassen kann, das finde ich immer ganz, ganz wichtig und ganz toll. Also das entspannt dann auch wieder und erhöht so den Genuss auf der Bühne.
The Twiolins. Eine dieser beiden Geigen ist heute hier in SWR 2 Tandem, Marie-Louise Dingler. Zusammen mit ihrem Bruder Christoph treten sie seit 10 Jahren auf als Violinduo. Wir hatten schon davon, Sie beide haben von klein auf in der Familie viel miteinander Musik gemacht, dann zur Schulzeit bei Jugend musiziert gewonnen, 6-mal allein den Bundeswettbewerb. Wann war klar, Sie beide werden musikalisch zusammenbleiben?
Okay, also die Entwicklung zum Duo, die hat, ja sagen wir mal so, mit 12 gestartet. Da haben wir das erste Mal bei Jugend musiziert mitgemacht als Violinduo eben. Dann so mit 15 hatten wir zusammen schon unsere Homepage, violinduo.de. Also das war noch ganz einfach mit so einem Notenhintergrund, alles so selbst gebastelt und so, aber wir hatten schon eine Homepage. Und dann haben wir natürlich erstmal ganz normal studiert. Im Studium muss man auch alles Mögliche machen. Also man lernt sowieso ganz viele Solokonzerte. Wir mussten im Orchester spielen. Wir haben mit Kammermusik haben wir alle möglichen Formationen gebildet und gespielt. Wir hatten auch eine Zeit lang ein Streichquartett für alte Instrumente. Und wir haben aber trotzdem immer wieder als Duo Konzerte gemacht. Also ich habe da irgendwie, das war immer so eine Initiative von mir, dass ich immer irgendwie versucht habe, ein Konzert zu organisieren und dann zu meinem Bruder gesagt habe, hier, wir haben dann Termin, los, wir müssen was üben. Und auch Repertoire ausgegraben habe. Und wir haben einfach immer bei diesen Konzerten gemerkt, dass uns das am meisten Spaß macht.
Also er war sozusagen so eine Art natürliches Gegenüber für Sie in Sachen Musik.
Genau, also auch dieser Drang dahin zu gehen, also das zu machen und dann auch das Feedback zu bekommen, das waren so in sich immer die schönsten Erlebnisse einfach und da hat sich das dann so weiterentwickelt und nach dem Studium war dann einfach klar, das möchten wir hauptberuflich machen. Das ist natürlich nichts, was man dann so von heute auf morgen machen kann, aber wir hatten dann schon die ersten Termine auch immer wieder organisiert. Wir hatten natürlich beide dann auch Nebenjobs als Geigenlehrer und so weiter und konnten die jetzt dann so nach über die Jahre nach und nach abbauen und uns quasi voll aufs Duospiel konzentrieren.
Und der Name The Twiolins, wer kam auf den?
Ja, da haben wir lange gesucht, hatten viele, viele Ideen und irgendwann war der so da aus so verschiedenen Wortschöpfungen, eben aus Two Violins oder Twins, also ist natürlich auch ein kleines Wortspiel dabei. Genau, und irgendwann war der einfach so da, also genau, kann man glaube ich nicht genauer beschreiben.
Was mich ganz besonders fasziniert hat, ist, dass auch Ihre beiden Geigen sozusagen Geschwister sind. Aus der Werkstatt von Geigenbauer Martin Schleske. War das ein ganz besonderer Wunsch von Ihnen oder wie hat sich das ergeben?
Ja, wie Sie sagen, es hat sich so ergeben. Also wir hatten damals, also ich war da so 18, ich glaube mein Bruder 17, hatten wir einen großen Auftritt mit Sinfonieorchester sogar. Das war so eine Fördermaßnahme von Jugend musiziert. Und wir hatten ein großes Doppelkonzert dafür ausgesucht mit eben großem Sinfonieorchester im Hintergrund. Und als wir das schon so geübt haben, unsere Mutter hat uns ja damals auch noch so begleitet und die hat dann schon gemeint, ah, die Instrumente, die ihr habt, die sind ja schön, aber das reicht nicht mehr. Ne? So, also auch vom künstlerischen Anspruch her, vom Klangvolumen, was wir dann auch erzeugen mussten eben mit großem Orchester im Hintergrund. Und sie hat sich dann schlau gemacht und damals gab es eben auch Zeitungsartikel über diesen Geigenbauer, weil er so eine ganz spezielle Art hat, seine Instrumente zu bauen und hat den einfach mal angerufen und wir sind da mal hingefahren. Und er hatte zwei Geigen zufällig da in der Werkstatt. Das ist auch eine Seltenheit, weil er meistens schon auch lange Reservierungen hat. Und hat uns eben die beiden mal in die Hände gedrückt. Wir hatten erst jeweils die andere Geige vom anderen. Dann haben wir nochmal getauscht. Und wir haben beide so gemerkt, boah, das macht richtig Spaß. Und das sind tolle Instrumente. Dann durften wir die ausleihen für dieses eine Konzert. Weil eigentlich waren die für jemand anderen auch versprochen schon. Und nach dem Konzert, wir hatten die dann so 4 bis 5 Wochen, die Instrumente bei uns, war irgendwie klar, dass wir die gar nicht mehr hergeben wollen. Und dann bin sogar ich alleine, also das war ja damals noch jung quasi, oder ich glaube, wir waren 16, ich weiß es leider nicht mehr so genau, bin ich dann mit dem Zug runter nach München gefahren und habe dann mit dem Geigenbauer quasi so wirklich verhandelt auch und gesagt, dass wir die Geigen gerne behalten würden. Und also ich hatte sie quasi dabei auch, zum wirklich zurückzugeben, aber ich habe dann gemeint, eigentlich würden wir sie gerne wieder mitnehmen. Und dann hat er das wirklich auch gemacht und hat seinen anderen Kunden dann quasi vertröstet. So kam das eben, dass er eben diese beiden Geigen da hatte und zeitgleich probieren konnten.
Seither sind die beiden Geigen bei Ihnen.
Genau.
Violin-Duo, das ist auch deswegen eine interessante Konstellation, weil die Literatur überschaubar ist. Wie wählen Sie zusammen mit Ihrem Bruder ein Konzertprogramm aus?
Wir haben ja schon im Studium ganz viel Repertoire gesichtet und auch gesucht. Es ist leider so, dass sehr wenig von den großen Komponisten für uns geschrieben wurde. Also es gibt zum Beispiel kein Mozart, kein Beethoven, kein Schumann, kein Brahms. Ne? Also diese ganzen großen Namen haben unsere Besetzung leider vergessen. Es gibt dann natürlich ein paar nicht so bekannte Komponisten, die kann man sehr natürlich ausgraben. Und dann erst gibt es wieder Prokofjew. Also Prokofjew hat eine große Sonate geschrieben für zwei Geigen, die ist auch super toll. Aber sonst gibt es eigentlich keinen großen Namen. Und wir haben uns dann gedacht, ja, dass das wieder passiert in diesem Jahrhundert, das müssen wir unbedingt vermeiden. Und wir haben dann gesagt, dann wir schreiben einfach einen Wettbewerb aus. Ja, also so Wettbewerb ist was, was man als Musiker sowieso auch macht von klein auf. Also wir haben ja auch selbst bei ganz vielen mitgemacht. Und so die Wettbewerbsform ist auch einfach jedem Musiker bekannt. Und wir haben dann einfach gesagt, liebe Komponisten auf der ganzen Welt, wir brauchen Stücke für zwei Geigen. Die sollen ungefähr 5 Minuten dauern und die sollen das Publikum begeistern. Das war uns ganz wichtig, weil wir hatten auch natürlich auch Exkursionen in die neue Musik, aber das war uns oft ein bisschen zu abstrakt und mit zwei Geigen wird es dann auch schnell mal anstrengend. Und wir wollten da auch eine gewisse, ja, sag ich mal, Harmonie hinten dran haben oder auch schöne Melodien einfach haben. Genau, und haben.
Also, weil Sie sozusagen mehr Literatur für Ihr Duo wollten, haben Sie gesagt, dann schreiben wir mal unseren eigenen Komponistenwettbewerb aus.
Genau. Genau, so war es.
Und das ist der Wettbewerb, der jetzt den Namen trägt, Progressive Classical Music Award.
Genau.
Das erste Mal war wann?
2009.
Mhm. Und das letzte Mal 2019, ne?
Genau. Dann haben wir diese ganzen Stücke da. Also beim ersten Mal haben wir noch alle per Post gekriegt. Inzwischen machen wir alles online und sortieren dann so nach und nach aus und haben dann so eine gewisse Vorauswahl. Die besprechen wir dann auch nochmal mit einer Fachjury. Also da suchen wir uns einfach immer Kollegen, wo wir denken, die können auch dazu eine fundierte Meinung abgeben. Das war zum Beispiel der Alexei Gudesmann letztes Mal oder auch Julian Rachlin als Geiger und sprechen dann die Stücke durch und treffen da dann auch nochmal eine Vorauswahl. Das sind dann 6 Stücke und die kommen dann ins Finale. Das heißt, das ist ein großes Konzert, das findet auch immer in Mannheim statt. Da spielen wir dann die 6 Stücke vor und das Publikum stimmt dann über die Preisvergabe ab.
Und den Preisträgern widmen Sie dann nochmal richtig viel Aufmerksamkeit. Daraus sind schon mehrere CDs entstanden.
Genau, unsere CDs sind quasi immer die Preisträgerstücke aus den Wettbewerben. Natürlich noch gemischt mit ein paar anderen Stücken, weil sonst wären es ja auch nur 6 Stück auf der CD. Und meistens versuchen wir auch immer einen Verlag zu finden, der dann auch die Noten herausbringt. Also wir bilden aus den Stücken dann auch immer ein Konzertprogramm und gehen dann damit auf Tournee.
2009 haben Sie Ihren Progressive Classical Music Award ins Leben gerufen. Was heißt das genau, Progressive Classical Music? Können Sie uns das nochmal erklären?
Genau, also Progressive bedeutet im eigentlichen Sinne ja erweitert oder erweitern. Und wir haben einfach gemerkt, also wenn wir zum Beispiel die neue Musik nimmt, die es jetzt so gibt, auch gerade dann für zwei Geigen, das wird schnell mal anstrengend, wenn das so in das Avantgardistische, vielleicht auch mit Vierteltönen geht. So, und das wollten wir einfach vermeiden. Und deswegen haben wir quasi das erweitert und gesagt, jedes Genre darf integriert werden in die Kompositionen, die für uns geschrieben werden. Das heißt, wenn jemand Jazz-Anklänge reinnehmen möchte oder auch von mir aus Pop-Anklänge oder Filmmusiken oder solche Sachen eben im Hinterkopf hat, dann soll der die alle da reinschreiben. Und eben Musik schreiben, die das Publikum begeistert. Das steht auch explizit so in der Wettbewerbsausschreibung drin. Und die Komponisten haben das sehr, sehr ernst genommen und auch sich da wirklich Gedanken gemacht und ja, einfach ganz, ganz schöne Musik geschrieben, die jetzt immer auch unser Publikum begeistert.
Die Mannheimer Geigerin Marie-Louise Dingler ist mein Gast in SWR 2 Tandem. Es ist kurz vor Weihnachten. Seit Wochen haben Sie kein richtiges Konzert mit Zuschauern mehr gespielt. Das zweite Mal schon in diesem Jahr Zwangspause. Gehen wir gedanklich zusammen zurück ins Frühjahr. Wann haben Sie realisiert, dieses Jahr wird ganz anders als geplant?
Ja, gut, das war eigentlich relativ einfach. Das war, ich glaube, am 9. März haben wir unser letztes Konzert gespielt und danach die Woche gingen, glaube ich, schon die Absagen los. Und das fing erst so langsam an, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann plötzlich mit einem Schlag kamen dann so alle Absagen, beziehungsweise dann kam es ja auch in Nachrichten, was dann los ist. Als ich dann die ganzen Absagen bekommen habe, war klar, okay, das wird jetzt erstmal schwierig dieses Jahr.
Sie waren in den Jahren vorher zusammen mit Ihrem Bruder als The Twiolins schwer beschäftigt, hatten Auftritte auf regionalen und internationalen Festivals. Ich nenne nur ein paar. Schwarzwald Musikfestival, Hohenloher Kultursommer, Mozartfest Würzburg. Sie konzertieren auch international, waren unter anderem in China, Indien, Neuseeland und dann so abrupt Stillstand. Wie war das für Sie als Musikerin, diese Vollbremsung?
Also ich gebe es gern zu, am Anfang fand ich es gar nicht mal so schlecht. Also war es so ein bisschen Gefühl wie vorgezogene Sommerferien, wo man einfach mal wieder den ganzen Tag vor sich hatte und einfach mal frei entscheiden konnte, was tue ich jetzt als nächstes und nicht schon wieder Koffer packern oder proben fürs nächste Konzert. Aber dieser Effekt, der flaut natürlich ganz schnell ab nach ein, zwei Wochen. Beziehungsweise dann kamen ja auch immer noch Absagen rein und die muss man dann auch wieder verkraften. Also zum Beispiel die Absage vom Mozartfest Würzburg, das hat mich dann doch nochmal arg runtergerissen, auch wenn ich sonst immer sehr positiv in der Stimmung bleibe, aber da war es erstmal so im Moment so, oh, wirklich jetzt, ne? Ich habe in der Zeit sogar fast mehr gearbeitet als sonst, weil nachdem so der erste Schock verdaut war, weil man irgendwie versucht, dann das auszugleichen. Man merkt ja, man kann nicht vom Fleck, also man muss ja wirklich auch zu Hause bleiben. Man kann jetzt alles nur noch online machen und ich habe wirklich fast von morgens 8 bis abends um 8 irgendwie am Computer gesessen und irgendwie versucht, irgendwas zu machen, was irgendwie
Sinn
macht.
Was haben Sie genau gemacht?
Also wir haben nach einer gewissen Zeit auch angefangen, Streaming-Konzerte zu machen und zu organisieren, solche Sachen. Oder ich habe, wie gesagt, dann mein Kinderbuch geschrieben. Ich habe ganz viele Projekte nachgeholt, die schon lange auf der Liste standen, aber für die nie Zeit war, wie zum Beispiel unseren Webshop aufgeräumt und aktualisiert. Ne? Wir haben natürlich auch die Steuererklärung gleich mal gemacht, ne? Solche Sachen. Also diese ganzen Sachen, die auf dem Schreibtisch immer rumliegen, wo man denkt, ja, das mache ich mal, wenn Zeit ist, die habe ich natürlich sofort dann gemacht. Aber natürlich hat man die auch mit einer gewissen Panik gemacht. Also ich glaube, man hört es jetzt auch meine Stimme, da ein gewisser Druck und
da
eine gewisse
Aufregung noch da.
Panik dann da, ne? So viel wie möglich zu schaffen in dieser Zeit dann auch oder das die Zeit irgendwie effektiv zu nutzen. Also ich glaube, dieser Wunsch war einfach hinter allem da.
Und nochmal kurz zu Ihrem Kinderbuch zurück. Da haben Sie sich ja dann ein bisschen Zeit in Ruhe genommen. Wie haben Sie eigentlich Ihre Illustratorin gefunden? Hat das auch Corona möglich gemacht?
Genau, das war eine richtige Corona-Geschichte und zwar, also ich kannte sie vorher auch gar nicht und sie war aber dann wohl vor kurzer Zeit nach Mannheim gezogen und hat auf Facebook irgendwo ihre Bilder gepostet und so eine Art Aufruf, dass man sich als Künstler doch gern vernetzen möchte. Und ich habe diese Bilder gesehen und natürlich auch ihren Aufruf gelesen und habe mich dann einfach mal bei ihr gemeldet, habe auch erzählt, dass ich vorhabe, das Buch zu schreiben und dass ich ihre Bilder ganz schön finde und ob sie nicht Lust hat, sich mit mir zusammenzutun für dieses Projekt. Und wir haben dann wirklich erstmal geskypt, dass wir uns auch mal sehen konnten. Ich habe ihr dann quasi die Geschichte erzählt, die ich aufschreiben wollte. Und ja, die hat ihr auch zugesagt und sie hat gesagt, ja komm, wir machen das. Und das ist eigentlich ein unübliches Vorgehen, weil normalerweise schreibt man erst und sucht dann auch einen Verlag und findet dann einen Illustrator, Illustratorin dazu. Ne? Wir haben aber quasi, sind wir zusammen gestartet und haben das Projekt dann auch so zusammen zu Ende gemacht.
Und die Illustratorin ist?
Sie heißt Jessica Marquardt. Genau.
Und Sie haben dann mit Jessica Marquardt zusammen Ihr Buch geschrieben. Hurra, wir spielen ein Konzert. Sicherlich eine große Befriedigung, aber die Einnahmeausfälle der Konzerte im Frühjahr, die kriegen Sie damit sicher nicht rein. Inwieweit haben die staatlich aufgelegten Programme die Lücke für Sie schließen können?
Also das Buch füllt jetzt erstmal keine Lücke, im Gegenteil, das macht erstmal eine neue Lücke. Die Gagen sind natürlich weg, auch wenn wir bestimmt einige Konzerte vielleicht nächstes Jahr nachholen können. Man kann nicht alles nachholen, das ist jetzt schon klar. Und manche Veranstalter haben eine Ausfallgage bezahlt, aber das war natürlich auch die Ausnahme. Einige haben versucht, uns quasi so Ersatzaufträge zu geben, indem sie gesagt haben, dreht doch ein Video, und wenn es aus dem Wohnzimmer ist, mit Musik, und wir veröffentlichen das auf unserer Homepage, dann können wir euch auch ein kleines Gehalt zahlen. Aber das waren auch eher so kleine Ersatzgehälter, nenne ich es mal. Die erste Soforthilfe, die haben wir auch bekommen. Da hatten wir Glück, weil wir als Duo eben eine GbR gegründet haben. Die zweite Runde, diese größere Überbrückungshilfe, die haben wir dann nicht beantragt, weil wir da auch schon wieder spielen durften. Also ab August war es ja quasi auch wieder möglich, Konzerte zu machen, wenn auch in eingeschränkten Rahmen. Und da hatten wir das Glück, dass viele Veranstalter auch schon versucht haben, wieder Konzerte zu machen und uns auch geholt haben, entweder nachzuholen oder kleine Extraveranstaltungen sich überlegt hatten. Genau, und jetzt erst ja wieder im November.
Wie war das dann im Spätsommer, als Sie Ihre ersten Konzerte wieder machen konnten? Wie hat sich das angefühlt nach der langen Pause?
Also eigentlich hat es sich super wieder angefühlt. Wir waren wieder froh, rauszukommen. Wir waren froh, wieder Leute sehen zu können, auch wieder das Feedback zu bekommen. Was wir gemerkt haben ist, also obwohl es ja quasi nur 3 Monate Pause waren, dass sich dann doch wieder neue Fehler eingeschlichen haben oder dass so eine gewisse Zerstreutheit wieder da war, die wir also eigentlich ja abgelegt hatten durch eine Routine. Also was weiß ich, dann war wieder irgendwas, hatte man vergessen mitzunehmen, ne, so, und oder einmal vor einem Konzert ist mir komplett ein Kleid kaputt gegangen und solche Sachen, ne? Also so kleine Unfälle sind plötzlich passiert oder man hatte plötzlich eine Gedächtnislücke, so. Also ich bin mir ganz sicher, wenn nächstes Jahr, angenommen früher, können Konzerte wieder starten, dann sind ganz viele Konzerte erstmal nicht so perfekt, wie wir es alle gewohnt waren, weil alle erstmal wieder reinkommen müssen.
Den Fokus neu finden.
Genau.
Und was kam vom Publikum zurück? War das anders als sonst?
Ja, also das war viel, viel intensiver. Also es gab wirklich Leute, die fast mit Tränen in den Augen zu uns kamen und gesagt haben, sie sind so dankbar, dass wieder Konzerte stattgefunden haben und sie wieder diese Erlebnisse haben konnten. Also das war sehr, sehr intensiv und auch sehr schön und hat aber auch gezeigt, wie wichtig diese Events für die Leute sind, also oder für uns alle sind. Also das merkt man jetzt vielleicht im Moment nicht so arg oder man hört es so selten, aber weil die Leute das einem als Musiker und als Veranstalter sagen. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz großes Bedürfnis und berührt die Leute einfach auch sehr tief.
SWR 2 Tandem mit Marie-Louise Dingler. Mit ihrem Bruder zusammen treten sie mit dem Violinduo The Twiolins international auf, normalerweise, wenn nicht gerade Corona das verhindert. Ist dieser zweite Lockdown ein Teil-Lockdown, aber Konzerte mit Publikum sind verboten, ist der für Sie schlimmer, als es der erste war?
Also emotional schon, also vor allem, weil jetzt auch so der Ärger sich so breit macht. Also die erste Runde habe ich so innerlich für mich ganz gut annehmen können. Einfach, ja, man muss ja quasi an alle denken, ja, und sagt so, ja, natürlich können wir uns jetzt zurücknehmen und es schon irgendwie hinkriegen, dass wir eben jetzt halt überleben, ohne Konzerte zu spielen. Hauptsache, alle bleiben gesund und wir kriegen diese Pandemie schnell rum. Jetzt die zweite Runde ist ein bisschen anstrengender, weil ich einfach finde, dass vieles so ungerecht aufgeteilt wird, auch unnötigerweise, weil viele Veranstalter haben sich so viel Gedanken gemacht um Hygienekonzepte und dass man eben sicher veranstalten kann. Und wenn man dann sieht, was dann doch noch wieder alles andere geht, was weiß ich, wie Fliegen oder dass die Leute sich in Bus und Bahn quetschen oder beim Black Friday ist die Stadt so dicht bevölkert oder der IKEA-Parkplatz ist am Samstag knallvoll, das geht dann alles. Aber diese kleinen Konzerte, die wir alle spielen konnten mit, was weiß ich, 30 Leuten in einem großen Raum, alle aufgeteilt mit 3 Meter Abstand, das ist dann verboten. Also da macht sich einfach, ja, so der Ärger breit.
Was ist Ihr aktuelles musikalisches Projekt? Proben Sie für die Zeit, für das Konzert danach schon?
Also im Moment proben wir für Livestreams nächste Woche. Also es gab Gott sei Dank ein paar Weihnachts-Livestreams-Anfragen. Das sind so die Projekte und ansonsten ist alles nur mit Fragezeichen geplant. Also
wo
wir proben da jetzt auch nicht im Voraus dafür.
Ja, und wie geht es jetzt überhaupt weiter? Welche Pläne können Sie machen fürs nächste Jahr?
Also geplant ist viel. Also es stehen natürlich Termine schon fest, hauptsächlich so ab März. Das ist aber auch so die reguläre Saison, wo wir starten. Aber es ist halt alles mit Fragezeichen versehen. Wir müssen einfach abwarten, wie sich das jetzt entwickelt, was erlaubt ist, ab wann die Impfungen anschlagen und was dann wieder möglich ist. Also wir müssen da auch mit den Veranstaltern, sitzen wir alle in einem Boot, wir kommunizieren alle offen miteinander, dass alles mit Fragezeichen nur geplant wird und eventuell wieder abgesagt oder verschoben werden muss. Und das müssen wir jetzt gerade alle ertragen. Aber als nächstes großes Event steht an die Veröffentlichung von unserer neuen CD. Die erscheint am 5. Februar, 8 Seasons. Das ist diesmal auch ein ganz anderes Repertoire. Da spielen wir die 4 Jahreszeiten von Vivaldi, arrangiert für unsere Besetzung, also die kompletten 4 Jahreszeiten, gemischt mit Tangos von Astor Piazzolla. In Anlehnung an das Projekt 8 Seasons von Guido und Krämer, aber auch wieder ganz neu und anders gemischt, also dass es ein Twilins-Projekt geworden ist. Da bereiten wir jetzt gerade alles vor.
Ist die neue Ausgabe Ihres Progressive Classical Music Award schon in Planung?
Nein, aber die wäre sowieso für später geplant. Also wir haben ja da immer einen großen Abstand zwischen 3 oder inzwischen sogar 4 Jahren, einfach weil wir das Repertoire ja auch spielen wollen, aufnehmen müssen und auch erstmal in die Welt raustragen wollen. Und wenn wir da zu schnell den Wettbewerb wiederholen, haben wir da schon wieder neue Stücke generiert, für die wir noch gar keinen Platz dann haben. Also der nächste ist wahrscheinlich 2023.
Weihnachten steht jetzt vor der Tür. Wo werden Sie da spielen? Zumindest vielleicht ganz privat?
Also privat, glaube ich, werde ich nirgendwo spielen. Da werde ich einfach die Zeit in der Familie genießen.
Spielen Sie da nicht zusammen?
Nee, ich habe in eine nicht musikalische Familie eingeheiratet. Und da ist noch kein gemeinsames Musizieren möglich, auch wenn die Kinder schon Instrumente lernen, also mein Nichte und mein Neffe. Da genieße ich auch einfach mal die Ruhe. Also ich muss auch sagen, als Berufsmusiker möchte man an Feiertagen auch einfach mal seine Ruhe haben und eben nicht wieder sein Instrument auspacken müssen. Insofern ist das schon okay für mich.
Und was wünschen Sie sich generell fürs nächste Jahr, für 2021?
Ich glaube, den Wunsch teile ich mit ganz vielen, einfach, dass diese Pandemie bald vorbei ist, dass alle wieder ganz normal gesund und ganz normal krank werden können und dass wir eben diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen auch wieder fallen lassen können.
Und auch wieder Konzerte spielen und hören können.
Genau.
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen bei allem, was Sie anpacken und möglichst viele echte Konzerte zusammen mit Ihrem Bruder als The Twilins. Ganz herzlichen Dank, Marie-Louise Dingler, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Ich bin Martina Kögel. Schönen Abend noch.